Geheimnis.
Staffel 1. Episode 5. Diesmal gibt es eine Orientierung zum Thema evolutionäre Psychologie. Evil Mantis. Evil Mantis. Podcast von und mit Matthias Köfner.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Evo Mentis. Heute habe ich mir mal den Begriff evolutionäre Psychologie herausgesucht und wollte dazu mal so ein bisschen einen Einstieg und eine Orientierung geben. Entscheidend beim Thema evolutionäre Psychologie aus meiner Sicht ist, dass man nicht davon ausgeht von einem Hier- und Jetzt-Zustand, sondern dass man sich überlegt, warum sind Menschen oder überhaupt Individuen so geworden, wie sie sind. Das kam schon beim Thema Anpassung durchaus zur Sprache. Anpassungsprozesse haben über die ganze Evolution hinweg stattgefunden. Sowohl kurzfristige, hatte ich erwähnt, also gerade Kindheit oder Epigenetik sind eher kurzfristige Sachen. Aber genetische Anpassungsprozesse sind dann eher die etwas langwierigeren Geschichten, die letztlich dazu geführt haben, dass wir als Menschen so überhaupt existieren, überlebt haben, uns durchsetzen konnten gegen andere Arten, dass wir in unserer Gesellschaftsform so leben und existieren. Problematisch bei dieser ganzen Evolutionsgeschichte, finde ich, ist oft dieses Kausalitätsdenken. Also die Evolution hat gemacht das oder es war eine Anpassung, die die Natur gemacht hat, dass wir das und das konnten. Oder es war notwendig, diese genetischen Änderungen. Also es wird immer so in die eine oder andere Richtung quasi so eine Kausalität konstruiert. Das ist aber nicht direkt der Fall. Es ist eher so, dass es Hand in Hand halt geht. Also ich habe eine gewisse Genetik, die erlaubt es, gewisse Dinge zu tun. Dadurch ergeben sich gewisse gesellschaftliche Entwicklungen. Dadurch wird wiederum aber auch gleichzeitig eine bestimmte genetische Konditionierung befördert oder kann sich überhaupt durchsetzen oder kann sich irgendwie erhalten. Also es geht nicht so quasi in die eine Richtung oder in die andere Richtung, sondern es geht eigentlich so Hand in Hand ständig beides gleichzeitig, entwickelt sich halt an verschiedenen Stellen. Und ich finde, ein schönes Beispiel dafür sind eigentlich diese Memes, wie man sie aus Social Media kennt, die deshalb ja so benannt sind, weil sie quasi so ähnlich wie Gene funktionieren. Also ein Meme ist ja an sich erstmal passiv, das kopiert sich ja nicht selber irgendwo hin, aber es wird kopiert durch die Gesellschaft, wo es halt eine gewisse Resonanz entfaltet, eine gewisse Relevanz hat und dadurch wird es halt weiter transportiert, wird aber auch weiterentwickelt an den Stellen und das ist ja so ein Wechselspiel zwischen dem Inhalt und den Menschen oder der Gesellschaft und dem, warum die das vielleicht toll finden, teilen wollen, warum sowas dann überlebt. Und das eine Meme, das verschwindet sofort wieder, das andere Meme irgendwie überlebt und hat dann irgendwie verschiedenste Nachkommen quasi, die so ähnlich sind oder verschiedene Varianten oder eine Antwort darauf und dergleichen. Das ist ein ähnlich komplexes Wechselspiel, wie ich es auch in der Evolution habe. Insofern müssen wir uns ein bisschen frei machen, aber von diesem reinen Denken, dass quasi das eine das andere irgendwie steuert, bewirkt oder sonst was. Es sind einfach Konstellationen, die dazu geführt haben, dass etwas weiter besteht, insgesamt halt reproduziert und nicht ausgelöscht wurde. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Es geht gar nicht darum, dass das Beste nur überlebt, sondern es geht eigentlich darum, dass es nicht ausradiert wird. Das heißt, alles, was so gestaltet ist, dass es nicht verschwindet, ausradiert wird, ausstirbt, verdrängt wird, gefressen wird, und wodurch dann diese Gene oder diese Strukturen oder diese Konstrukte gesellschaftlich oder sowas halt dann irgendwie verschwinden und weg sind. Alles von diesen Sachen ist in dem Sinne, im Sinne der Evolution, erfolgreich. Das können auch Sachen sein, die eigentlich sehr ungenügend sind. Also ein schönes Beispiel ist dann immer, warum sprechen, essen und atmen wir eigentlich genau mit demselben Ding quasi. Das führt nur dazu, dass man wahnsinnig oft sich verschluckt und vielleicht manchmal erstickt an irgendwelchen Sachen und sich räuspern muss. Und das hat viele Probleme und Nachteile. Es hat aber offensichtlich keine so entscheidenden Nachteile, dass wir deswegen ausgestorben sind. Es gab vielleicht auch keine bessere Variante. Auch das ist ja was. Also eine Eigenschaft für sich ist ja immer nur im Vergleich und im Gesamtumfeld quasi relevant. Das ist das Wichtige. Also man kann ein Individuum oder den Erfolg oder die Fitness eines Individuums oder auch einer Gesellschaftsstruktur oder eines biosozialen Verbundes halt nicht für sich genommen betrachten, sondern immer nur im Vergleich zu anderen Sachen. Und wo keine entsprechende Konkurrenz da ist, überleben halt auch Dinge oder bestehen Dinge fort, die anderweitig vielleicht mit der entsprechenden Konkurrenz aber vielleicht nicht überlebensfähig wären. Das ist insofern halt, es ist diese Gesamtkonstellation, die halt darüber entscheidet, was von diesen ganzen Sachen weiter existiert und insofern sich fortpflanzen kann und in der Evolution dann später halt dann entsprechende Auswirkungen haben kann oder auch nicht. So, also Evolution an sich ist schon relativ komplex. Ich möchte trotzdem noch eine ganz interessante Anekdote dazu erzählen, und zwar: Wie wurde Evolution überhaupt quasi entdeckt oder benannt? Und ja, da wird viel Darwin genannt, der war aber keineswegs der Einzige, der in diese Richtung da gedacht hat. Da gab es auch andere. Das Lustige ist, wir ziehen heute oft einen Vergleich bei so Evolutionsgeschichten in Bezug auf Spezialisierung mit den Berufsfeldern oder unserer sozialen Struktur oder sowas, wo wir sagen, in sozialen Struktur einer, nehmen wir mal eine mittelalterliche Stadt, da gab es verschiedene, da gab es Schmiede, da gab es Seiler, da gab es die Leute, die halt dann die Felder bestellt haben und so weiter, die haben alle so zusammengearbeitet und hatten alle ihren Platz, die haben sich gegeneinander irgendwie durchgesetzt, da gab es Konkurrenz und Sachen. Aber gerade auch diese Spezialisierungsvarianten und so weiter. Und auch da gab es eben diese Survival of the Fittest Konzepte und so weiter. Das Schöne war es, ich dachte lange irgendwie, das sei so eine schöne Analogie zu dem, wie es in der Natur auch irgendwie ist, die man da gefunden hat. Aber tatsächlich wurde eigentlich die Evolutionstheorie aus der Betrachtung heraus einer solchen Gesellschaft und der verschiedenen Spezialisierungen und Konkurrenzsituationen, also aus dem, wie man es bei Menschen hatte quasi, wurde es quasi rückübertragen auf die Natur. Und deswegen quasi als Evolutionskonzept dort irgendwie erkannt und dann irgendwie formuliert. Das fand ich ganz witzig. Aber auch das geht eigentlich Hand in Hand. Das sind halt einfach analoge, ähnliche Konzepte und Modelle, die man da halt verwenden kann. Es sind aber halt auch nur Modelle. Und diese ganze Evolution, die hat ja an vielen Stellen sehr komplexe Strukturen geschaffen. Und das, die komplexeste Struktur, die wir so kennen, ist das menschliche Gehirn, das ja auch sehr viele verschiedene Bereiche hat. Man sagt gerne irgendwie so, es gibt da alte Bereiche, das Reptiliengehirn und also es gibt auch das Konzept des dreiteiligen Gehirns, das da irgendwie so aufbaut, das limbische System. Und Schöne ist, wenn man mal sich ein bisschen genauer einliest, irgendwie bei Leuten, die sich wirklich damit beschäftigen, Hirnforschern und die wirklich modern damit umgehen, dann kommt man drauf, dass es auch wieder nur ein Konstrukt ist, was wir Menschen uns schaffen, wie wir diese Sachen so einteilen und einander aufteilen und so weiter. Letztlich arbeiten diese ganzen Die ganzen Gehirnregionen arbeiten immer verschränkt miteinander. Das heißt, ich habe nicht diese klare Aufteilung von wegen, das Bewusstsein sitzt nur da und die Emotionen sitzen nur da und das Angstzentrum sitzt nur da und so weiter. Das ist bei den meisten Sachen nicht so. Klar, die haben gewisse Funktionen, aber die arbeiten für die meisten Dinge sehr übergreifend miteinander. Und das ist auch keineswegs so, dass sich dieses Gehirn so entwickelt hat, dass Reptilien nur dieses eine Gehirn hatten und dann kam so ein zweites dazu und dann so ein drittes dazu, sondern eigentlich waren diese Strukturen auch bei Reptilien alle so in der Grundform schon angelegt. Sie sind nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Und da gibt's gerade die Überlegung, dass halt das Timing unterschiedlich war. Also wie lange wachsen welche Strukturen wie stark dabei und wie stark prägen sie sich aus und differenzieren sich dabei eigentlich. Das heißt, es ist nicht sowas von wegen, wir haben da so ein Teil Reptil in uns und ein Teil Mensch in uns oder sowas, sondern es ist einfach derselbe Grundaufbau ist im Prinzip bei Wirbeltieren halt schon mal da, aber hat sich halt so graduell quasi in manchen Berichten weiterentwickelt und anders ausgeprägt und verstärkt und so weiter. Natürlich sind Menschen mit ihrem Gehirn da anders aufgestellt als viele Tiere. Insbesondere halt, also wenn wir uns unsere nächsten Artverwandten, viele Menschenaffen und so weiter angucken, dann sind da natürlich sehr große Ähnlichkeiten da. Aber selbst zu vielen Säugetieren wie dem Schwein haben wir eine große genetische Überlappung und das Gehirn ist gar nicht so viel unterschiedlich eigentlich an vielen Stellen. Das heißt, diese ganzen Grundkonstrukte und Grundprinzipien, wo wir uns immer so elitär und überlegen fühlen und sowas, da teilen wir sehr, sehr viel mit Tieren. Und die Unterschiede sind eigentlich relativ klein. Bedeutet aber auch, dass wir halt heute jetzt nicht irgendwie ein komplett neu überholtes und neu gebautes Gehirn haben irgendwie nach dem Motto, oh, ja, die ganze Entwicklungsgeschichte, da hat sich was entwickelt, da hatten wir die gleichen Prinzipien und gleichen Konzepte, die langjährig erprobt waren über Jahrmillionen hinweg und funktioniert haben und das Überleben gesichert haben und ein Erfolgskonzept waren. Aber für den Menschen, lass uns das mal rausnehmen und lass uns mal da was komplett Neues erfinden und Neues reinbauen irgendwie. So hat es natürlich nicht funktioniert, sondern wir schleppen da im Prinzip ganz viele Altlasten mit. Und auch das kennen wir von Computern natürlich, wenn die immer noch so kompatibel sind zu ihren Ursprungsbetriebssystemen, also wenn ein heutiger Windows-Rechner immer noch zu DOS kompatibel ist an der Stelle, dann hat das halt gewisse Auswirkungen. Der schleppt halt alles Mögliche an Grundmechanismen und Sachen mit. Und da werden mal Sachen irgendwie rausgeworfen, neue kommen hinzu, das wird ein bisschen anders ausgestaltet. Ist jetzt ein Vergleich, der natürlich an vielen Stellen hinkt. Beim menschlichen Gehirn ist es noch eigentlich viel stärker, wie viele alte Anteile wir da drin haben, die schon immer da waren und wie viel auch Tiere schon an gewissen Anteilen hatten, die wir da halt einfach nur stärker ausgeprägt und anders ausgearbeitet haben. Bedeutet aber, dass diese ganzen Funktionen in unserem Gehirn halt nicht so irgendwie aufs Geradewohl mal entworfen wurden, also nach dem Motto, so diese Schöpfungstheorie von wegen Gott hat das dann alles irgendwie konstruiert und sich ausgedacht, wie das bei Menschen irgendwie funktionieren muss, sondern es hat sich halt evolutionär entwickelt. Aber immer unter dem Hintergrund dessen, dass es eine sinnvolle Anpassung oder auch eine notwendige Anpassung war, also für einen bestimmten Bereich, für einen bestimmten Abschnitt in der Evolution, für bestimmte Lebensumstände, für bestimmte Situationen. Und wir tragen halt ganz viele von diesen Mechanismen halt nach wie vor in uns, weil sie sich eben über sehr lange Zeit hinweg immer wieder bewährt haben oder zumindest kein entscheidender Nachteil waren. Das heißt, wir können unter Umständen halt auch alte Mechanismen mitschleppen, die wir vielleicht gar nicht mehr brauchen oder nur noch selten brauchen, aber die kein so signifikanter Nachteil im Durchschnitt für die Menschheit waren, dass deswegen die Menschheit irgendwie ausgestorben wäre. Das heißt, menschliche Seitenäste und Varianten oder sowas, die vielleicht solche Probleme eher hatten, die sind vielleicht ausgestorben, vielleicht gab es aber auch andere Gründe, wieso die ausgestorben sind. Ja, weil sie in einem bestimmten Teil der Welt gelebt haben, vielleicht wo sich das Klima zu sehr geändert hat und dergleichen. Das heißt, das sind immer viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das heißt, wir tragen nicht nur total sinnvolle und für uns angepasste und für unsere Menschheit, also für unsere menschliche Existenz und unsere Zivilisation sinnvoll angepasste Sachen in uns, sondern ein Großteil von uns basiert eigentlich auf Mechanismen und Konstrukten, die wir ja ererbt haben von unseren Vorfahren. Das machen wir uns selten bewusst. Wir sind aber zum Großteil eigentlich sehr stark emotional unterbewusst gesteuert. Und es gibt da gerne so Vergleiche irgendwie davon, wie viel wirklich prozentual oder von der Größenordnung das ausmacht. Also ein schöner Vergleich ist ja immer dann mit dem Eisberg, ja, also wo man nur den kleinsten Teil oben vom Eisberg sieht und der größte Teil unten ist unter Wasser und das Unterbewusste und so weiter. Aber das ist stark untertrieben. Man geht eigentlich inzwischen eher davon aus, dass der allergrößte Teil von uns reine Automatismen sind. Das bedeutet, wir handeln eigentlich einen Großteil des Tages und einen Großteil der Situationen, einen Großteil der Dinge vollautomatisch ab. Das kann so weit gehen, dass irgendwelche gelernten Routinen und Sachen uns überhaupt nicht bewusst werden. Das heißt, wir völlig intuitiv gewisse Dinge tun und erledigen. Autofahrer, Pendler, die mit dem Auto fahren und immer die gleiche Strecke fahren, die vielleicht auch so im normalen Berufsverkehr häufig nicht so anspruchsvoll ist, haben immer wieder die Situation, dass sie sagen können, so die letzten 15 Minuten können sich gar nicht erinnern, was da so passiert ist. Da waren sie irgendwie in Gedanken und haben das Rest irgendwie so unterbewusst gemacht. Funktioniert wunderbar, wenn sie die gleiche Strecke fahren. Wenn man eine andere Strecke fahren müssten an dem Tag und sie aber das anders gewöhnt sind, dann wickeln sie aber vielleicht ihren Automatismus ab und fahren in Gedanken einfach irgendwo hin, wo sie überhaupt nicht hin müssen. Wir kennen das in vielen Bereichen. Das ist eine ganz, ganz wichtige und elementare Grundeigenschaft unseres Gehirns. Wir könnten unmöglich alles bewusst die ganze Zeit machen und entscheiden. Also sagen, jetzt muss ich einatmen, jetzt muss ich dies machen, jetzt muss ich das machen und so weiter. Sondern wir sind darauf angewiesen, dass viele Sachen automatisch funktionieren. Problematisch wird's, wenn diese Automatismen eben halt nicht so gut funktionieren. Und das sind aber alles Sachen, die aus unserer Evolution herauskommen. Gleichzeitig sind das alles, haben wir ein großes Repertoire an Programmen, die wir im Prinzip abspulen können. Also Reaktionen auf irgendwelche Bedrohungssituationen, unsichere Situationen, auf Überlastung, die wir haben, soziale problematische Situationen, um uns da irgendwie vor existenzbedrohenden Dingen zu schützen, wie wir überhaupt von sozialen Strukturen abhängig sind. Viele von unseren Bedürfnissen, aber auch Fähigkeiten sind eben geknüpft an solche Konstrukte, die sich aus der Evolution heraus ergeben haben. Und wenn man sich das mal stärker vor Augen führt, wie prägend und wie wichtig das alles ist und wie sehr sich eigentlich alles bei uns als Anpassung und vieles aus der Evolution heraus erklärt, dann wird einem viel stärker bewusst, dass ja auch irgendwelche Störungen oder Problemen oder selbst bis hin zu Psychosen und so weiter alles Mechanismen sind letztlich, die langjährig sich etabliert haben und die gewisse Funktionen erfüllen, die für gewisse Situationen hilfreich sind und offensichtlich entweder notwendig oder zumindest nicht besonders hinderlich bei unserem Überleben waren. Und die insofern ja, man viel stärker als halt eine Art Werkzeug quasi, das das Gehirn selber hat, halt ansehen kann. Was aber wiederum halt auch ja dazu führen kann, dass dieses Werkzeug halt vielleicht nicht angepasst ist für jeden Bereich oder vielleicht ein Hinweis ist, wenn dieses Werkzeug vom Gehirn eingesetzt wird, dass ein anderes, viel tiefergehendes, zugrunde liegendes Problem besteht, was das Gehirn hier zu lösen versucht. Also wenn es den Hammer auspackt quasi, um halt eine Schraube irgendwo reinzuhauen, dann bedeutet das quasi, oh, okay, es hat vielleicht ein Problem und ihm fehlt der Schraubenzieher an irgendwelchen Stellen, also hat sich's den Hammer genommen. Hat damit aber vielleicht einen größeren Schaden verursacht, aber es konnte sich nicht anders helfen. Also das wird sehr symbolisch gesprochen werden. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Nicht jeder kommt mit Symbolik gleichermaßen gut klar. Dafür kann ich vielleicht mal irgendeine Folge machen. Betrachtet man sich stärker auf diese Weise, dann kommt man weniger in dieses absonderliche Dilemma hinein, irgendwelche Diagnosen zu stellen und irgendwelche Konstrukte, was dann im Menschen wie wo funktioniert, sondern kann sich vieles, vieles ableiten oder darauf zurückführen, wo welche Hintergründe dann eigentlich relevant dafür waren, dass solche Mechanismen entstanden sind oder sich erhalten haben und was die vielleicht für eine Funktion hatten und darüber halt auch wiederum aufrollen, dass man sagt, okay, wie kann man das irgendwie sinnvoll einsetzen, wie kann man das einschätzen, welche Probleme das überhaupt macht und wie kann man damit konstruktiv umgehen und auch an die Ursachen herangehen, um dann halt an der Stelle vielleicht die Notwendigkeit dafür, dass halt gewisse Programme im Gehirn ablaufen, auch überhaupt mal wegzunehmen. Weil das ist ja eigentlich das Sinnvollste, ja. Also nicht die Symptome quasi, an denen rumzubasteln und rumzufeilen und die irgendwie wegzukriegen, sondern zu sagen, naja, wenn das Gehirn hier einen sinnvollen Mechanismus ablaufen lässt, der aus der Evolution kommt, wie kann ich dem begegnen? Wir haben solche Mechanismen halt. Wir basieren halt einfach nur da drauf. Also so dieses, wir überlegen uns kognitiv, wie wir denn genau sein wollen und so sind wir dann. Also funktioniert es nicht. Und um das vielleicht ein bisschen genauer zu sagen auch, viele Menschen denken ja, dass sie bewusst jede einzelne Entscheidung treffen. Aber wie man schön auch mit Experimenten zeigen kann, ist das halt eine Illusion. Also zum Großteil wird es vom Gehirn deshalb gebaut, um uns quasi so ein gewisses Gefühl von Kontrolle zu geben, das wir aber nicht haben, sondern eigentlich sind viele Entscheidungen schon getroffen und viele Handlungen erfolgen längst, bevor wir überhaupt eine Chance haben, kognitiv bewusst irgendwas zu entscheiden. Das heißt, vieles von dem ist eine Illusion und da kommt man dann ganz schnell zu dem Thema freier Wille. Ich sollte vielleicht eine eigene Episode draus machen. Ich notiere es mir mal hier. Freier Wille hatten wir ja auch schon. Spoiler Alert, also ja doch, wir haben einen freien Willen, aber er äußert sich anders, als wir vielleicht denken. Wir sind sehr stark Automatismus gesteuert, aber wir haben durchaus Möglichkeiten, wie wir mit was handeln können und auch dazu gibt es entsprechende Mechanismen, die da etabliert sind. Sowas wie Dissoziation oder unser Gefühl vom inneren Schweinehund, wo quasi da wir das Gefühl haben, da ist ein Opponent in uns, der gegen uns arbeitet und solche Sachen, die spielen da alle eine Rolle. Und funktionieren da alle miteinander zusammen. Ja, die Psychologie und Medizin hat bisher halt oft andere Ansätze da gehabt. Ich halte aber gerade die evolutionäre Psychologie, die gibt's noch nicht allzu lange als Fachrichtung und etabliert sich erst so richtig gerade. Ich halte das für den entscheidenden und wichtigen logischen Ansatz, wenn man sich viele Dinge durchdenkt. Ich bin auch jemand, der sehr stark quasi Sinn und Zweck bei vielen Sachen irgendwie sehen will und darüber zurückführt und sich darüber die Welt erschließt, aber dadurch halt auch eher beherrschen kann. Und gerade da bietet die evolutionäre Psychologie halt viele Vorteile, wenn man ein Stück weit auch akzeptieren kann, dass man halt sehr stark diesen Mechanismen unterworfen ist. Die haben wir aber halt alle überall. Also ich sag mal ein einfaches Beispiel, Angst im Dunkeln. Kennen die meisten Menschen, ist aber was aus unserer Evolutionsgeschichte halt her langjährig quasi wir als notwendiges Übel quasi erfahren haben. Oder Angst vor Einsamkeit oder überhaupt Einsamkeit als etwas Leidvolles oder sogar als Nahtoderfahrung irgendwie zu haben. Also es gibt Untersuchungsergebnisse, dass Trennungen von Beziehungen oder so weiter einen ähnlichen Stellenwert haben können wie Nahtoderfahrungen. Was einfach daher rühren kann, dass es für den Menschen in der Evolutionsgeschichte oft hochkritisch war, wenn er von einer Gemeinschaft ausgeschlossen wurde oder von entsprechenden engen sozialen Beziehungen abgeschnitten wurde und er durch diese geradezu existenzielle Angst, die er dabei empfindet oder diese todesnahe Situation, die er dabei empfindet, vorausahnt oder spürt quasi, wie kritisch das für ihn ist, weil es eben in der Evolutionsgeschichte lange Zeit halt so kritisch war, heute partiell vielleicht auch noch sein kann oder gerade als Kind natürlich auch nach wie vor der Fall ist. Also wenn ich sag mal, irgendwo in der Wildnis meine Eltern verliere und nicht wiederfinde, dann überlebe ich vielleicht nicht als Kind. Und das spüren wir und das ist quasi verankert. Das ist vielleicht etwas Notwendiges gewesen in unserer Evolution einfach, was sich etabliert und festgesetzt hat und was immer noch vorhanden ist. Das kann man auch nicht einfach irgendwie alles ausschalten und sagen, aber denkt ja das halt anders. Das sind tief etablierte Mechanismen, die sind wirklich in der Gehirnstruktur, in unserer Genetik, unserer Epigenetik einfach veranlagt und gefestigt. Und das kann man bedingt beeinflussen oder übersteuern quasi. Diese Möglichkeiten haben wir als Mensch, das mit Kognition zu übersteuern, aber das ist halt anstrengend. Ja, das muss einem bewusst sein, dass wir uns nicht komplett von unserem evolutionalen Erbe lösen können. Aber wir können halt vieles koordinieren und steuern, wie so ein Chef, der da so oben drüber sitzt. Und auch das muss ich vielleicht mal so ein bisschen genauer erklären. Ich schreibe es mir auch mal auf. Ich kann das Thema an vielen Stellen sicherlich wieder mit einflechten und aufgreifen. Wollte mal so eine grobe Idee quasi geben davon und werde entsprechend auch noch bei ein paar mehr Folgen versuchen, zum Teil, genau, Epigenetik habe ich noch auf dem Zettel. Ich habe das Thema ADHS und komplexe posttraumatische Belastungsstörung auf dem Zettel und ich habe das Autismus-Spektrum auf der Liste. Alles wirklich nur als grober Orientierungseinstieg so ein bisschen fröhlich drüber geredet, quasi, was denn das alles so bedeutet und sein könnte, um hier mal so ein paar Orientierungspunkte zu setzen und dann auch die Möglichkeit zu haben, mit Einzelthemen hier weiter einzusteigen. In dem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und Reinhören und hoffe, ihr seid auch demnächst wieder dabei bei einer der nächsten Episoden.
Evomantis. Evomantis.